Wir sprechen jetzt gleich über Witcher, der letzte Wunsch. Das ist ja sozusagen in der Chronologie der Releases das erste Witcher-Buch. Mhm. War auch mein erstes Witcher-Buch. Und pass auf, Maxe. Ich habe darin sehr viel Stephen King, Der dunkle Turm, gesehen.
Oh, okay.
Und ich habe auch Sherlock Holmes darin gesehen.
Okay, okay.
Das ist der Teaser, den Rest gibt's nach dem Intro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
Wir sprechen über der Witcher, eigentlich heißt es ja der Hexer, von, oh Gott, wie heißt der, von Andrzej Sapkowski, ein polnischer Fantasy-Autor, und ich glaube, Witcher hatte zuletzt nochmal den riesigen Hype durch die Netflix-Serie, vorher aber durch Witcher 3 das Spiel, glaube ich, da nochmal. Man könnte fast sagen, die Netflix-Serie gab es nur durch das Spiel. Vorher hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, obwohl das auch, glaube ich, schon insgesamt ein bisschen älter ist.
Ich kann mal gucken, ob hier im Impressum irgendwas drinsteht. Ja, von 93 ist das. Also das ist auch in Polen wohl so nationales Kulturgut, der Hexer. Und ich habe das gerade in die Kamera gehalten. Ich habe diese alte Version. Jetzt gibt's mittlerweile diese neuen großen Bücher, ne, mit diesem Emblem vorne drauf. Ich habe noch diese alte Version. Ich habe sogar noch den Kassenzettel hier drin. Ich habe das gekauft, warte. Am 26.03.2011, also vor 13 Jahren, in Essen. In der Meyerschen Buchhandlung in Essen.
Weißt du noch, was du da gemacht hast?
Ich weiß noch, was ich da gemacht habe. Da habe ich jemanden besucht und habe das quasi, die hat mir Witcher empfohlen, und da habe ich das gekauft und habe das auf der Rückfahrt angefangen zu lesen. Und war auch ziemlich begeistert. Deswegen, ich habe hier auch ein Zettelchen drin, ich werde da gleich was vorlesen, weil dieser Stil von diesem Buch mir sehr gut gefällt und der auch meinen eigenen Schreibstil beeinflusst hat. Aber du hast es neuerlich gelesen, erzähl doch mal.
Genau, vorher für die, die noch überhaupt keinen Berührungspunkt damit hatten, wie ich, als ich es noch nicht gelesen habe, das habe ich erst, wann habe ich das gelesen, Max? Das habe ich jetzt irgendwann im August, September, glaube ich, gelesen, weil ich mir dachte, okay, jetzt habe ich Bock auf coole Fantasy. Und hab dann erfahren, worum es geht. Es geht um den Hexer, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt.
Geralt von Rivia, genau. Der Schlechter von Blaviken.
Und dieses Buch enthält Kurzgeschichten einfach von Abenteuern, die ihr erlebt. Ihr müsst wissen, Hexer ist eine Art Beruf in dieser Welt, und die Hexer sind quasi die, wie sagt man, die Kopfgeldjäger.
Monsterjäger.
Ja, Monsterjäger, genau. Ich hätte jetzt gesagt, quasi die Kopfgeldjäger der Dämonenwelt. Also die werden beauftragt, um eben Monster zu besiegen, die irgendwem Probleme machen. Und man muss unterscheiden in dieser Welt. Es gibt eben nicht nur Hexer, die kämpfen und zaubern können. Es gibt auch Zauberer. Das ist dann wieder was anderes. Die machen andere Sachen. Es gibt so, ja, viele, wie in so einem Rollenspiel, verschiedene Berufe. Und der Geralt ist eben ein sehr berühmter Hexer, der umherzieht und ja seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er beauftragt wird.
Ich weiß noch nicht, wie viel du über die Hexer weißt, aber ich glaube, da kommt noch nicht so viel drin vor in den Büchern. Also über die Hintergrundgeschichte der Hexer weißt du wahrscheinlich noch nicht viel, oder?
Es gibt eine Geschichte, da wird so ein bisschen in die Zukunft gesprochen. Man merkt irgendwann, ah ja, wir sind in der Vergangenheit, und da ist er wohl noch sehr jung. Und hin und wieder wird was angedeutet, aber man sieht nie irgendwie so ein Kapitel aus seinem früheren Leben, sondern man kommt immer sehr schnell in die Gegenwart zurück. Außer bei der letzten Geschichte, da sind wir auch wieder in der Vergangenheit, wo es dann um sein Girl geht. Aber ja, so im Prinzip ist das, dieses Buch ist das, der Hexer. Aber da kann man so viel drüber sprechen, was vor allem geil ist. Ich weiß nicht, möchtest du anfangen oder soll ich dir erklären, was ich da gesehen habe aus der Dunkle Turm?
Boah, das ist eine gute Frage, weil ich würde tatsächlich, wenn, am ehesten auf das Stilistische eingehen, also wirklich ein bisschen aus Autorensicht, wo wie die Bücher mich beeinflusst haben und meinen Schreibstil, also gar nicht so sehr von den Figuren oder vom Inhalt her, sondern vom Schreibstil. Oder du stellst einen Vergleich an, das kannst du ja aussuchen, wir können es so und so spielen.
Dann löse ich erstmal meine These auf, stilistisch hätte ich auch was. Oder das ist halb stilistisch, halb inhaltlich, was finde ich ziemlich cool gelöst worden ist, was ich nicht gedacht hätte. Fangen wir mit dem Dunkelturm an. Dingens, der Geralt. Einfach Roland. Geralt ist einfach Roland. Einer, der wenig Worte braucht, um zu sagen, was er sagen möchte. Und einer, der, wenn die Action losgeht, dann zieh dich warm an. Da gibt's keinen Halt. Der hat keine Angst vor niemandem. Von dem geht die Gewalt, sage ich mal, nicht aus, aber das ist so einer, wenn er muss, dann macht er. Ja. Also ich finde, da sind sehr viele Parallelen in den Figuren. Dann hat er ja wohl dann, merkt man am Ende des Buches, wohl eine Liebschaft. Die gab es beim Roland ja auch. Und die sind halt beide in ihrem Gebiet einfach die Überkrassen. Also ich finde, die sind sich schon sehr ähnlich, auch in verschiedenen Welten, weil bei der Dunkle Turm gibt es auch dann verschiedene Monster, verschiedene Wesen etc., wie auch beim Witcher. Also das habe ich gesehen, die Figur habe ich gesehen und dachte mir, ja geil, einfach ein Roland statt mit Revolver, mit einem Schwert, fand ich sehr cool, aber auch nicht so abgekupfert, sondern halt wirklich, die kannst du nebeneinander stellen und hast zwei coole Figuren.
Ja, was bei Geralt halt interessant ist, und das lernt man natürlich erst mit den späteren Büchern kennen, wenn dann so der nächste, das zweite Buch, wie heißt denn das? Das Schwert der Vorsehung, glaube ich.
Das ist irgendwas mit Schwert, ja.
Genau, das sind auch nochmal Kurzgeschichten und danach kommt ja quasi die stringente große Geschichte. Und das Interessante an Geralt ist, du siehst ihn immer und ich glaube, selbst jemand, der die Spiele nicht gespielt hat oder der die Bücher noch nicht gelesen hat oder die Netflix-Serie nicht gesehen hat, der hat diesen Geralt schon mal gesehen mit seinen weißen Haaren und seinen Katzenaugen und der ist halt irgendwie cool, ne? So ein bisschen wie bei Zorro in One Piece. Du siehst ihn und siehst ihn, okay, das ist halt ein cooler Schwertkämpfer. Und das Interessante ist, der ist nicht einfach nur ein cooler Schwertkämpfer, sondern der hat auch seine Sachen, für die er einsteht. Und das merkt man dann erst später, wenn diese zusammenhängende Geschichte kommt. Der Geralt versucht immer möglichst neutral zu bleiben und wird dann aber durch die Dinge, die um ihn rum passieren, immer dazu gezwungen, eine Seite einzunehmen. Und der Geralt gewinnt dadurch an Charakter, dass er mit Figuren interagiert, mit anderen Charakteren, die eine gewisse Meinung haben, von der er dann wieder, im Englischen würde man sagen, off-bouncen würde. Also sein Charakter wird dadurch reflektiert, indem er mit charaktervollen Figuren zu tun hat und muss dann halt irgendwie agieren, sei es jetzt im Dialog oder in Monsterschlachten oder so. Und das macht das Ganze so interessant, weil nur dann lernst du wirklich was über den Geralt kennen. Und dann stellst du auch fest, okay, der ist nicht einfach nur ein stummer Schwertkämpfer, der Monster schlachtet, sondern der hat seine eigenen Überzeugungen, die er halt einfach nicht auf dem Revers trägt.
Und das fand ich auch so geil, weil er wirklich viel redet. In diesem Buch gibt's viele Dialoge. Es wird gekämpft, aber weniger als ich eigentlich gedacht habe, weil der Geralt, er spricht mit seinen Gegnern, er spricht mit den Dämonen. Und da gibt's eine Kurzgeschichte in so einer Waldhütte, in so einer verlassenen. Da sitzt er mit so einem Dämon, der ihn zuerst ein bisschen anblafft, am Tisch. Und dann unterhalten sie sich erstmal quasi, bevor er ihn angeht, will Geralt quasi erstmal wissen, was los ist. So wird's nicht gesagt, aber so fühlt sich's an, ne? Mhm. Und da sprechen beide auf Augenhöhe. Und am Ende wird dann doch gekämpft. Ich sage jetzt nicht, wer gegen wen kämpft. Und das fand ich nämlich immer so cool, dass, wie du schon gesagt hast, dass der Geralt irgendwie getrieben wird, immer gezwungen zu kämpfen, zu reagieren etc. Und dass das nicht das erste Mittel ist, zu dem er immer greift, was ihn ja irgendwie noch menschlicher macht, noch sympathischer, weil es zeigt, ey, der steht für sich ein, der hat seine eigenen Werte, die er lebt, und sinnlos draufhauen ist keins davon. Und das ist ja immer so was Ehrenvolles, sowas so ein Goku-mäßiges, wo man sich denkt, so ja, das ist mein Mann. Und wenn ihr den jetzt nicht aufhört zu provozieren, dann geht's euch schlecht. Und das merkt man in vielen Geschichten. Und das fand ich halt cool. Und da gibt's auch so ein Bankett, wo er eingeladen wird von einer Königin, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und da sitzt er am Tisch und fragt sich so ein bisschen so, was tue ich hier eigentlich? Weil deine Mission, das, für was du mich hier eingeladen hast, das mache ich nicht, das bin nicht ich. Und dann sitzt er eben da und wird dann plötzlich Teilnehmer bei was Politischem, mehr oder weniger. Und auch sowas will er sich eigentlich raushalten. Und dann kam es doch wieder zu Action oder so, weil er halt muss, obwohl er nicht wollte. Und das waren so Momente, wo man immer so ein bisschen gespannt ist zu, so, oh, wann kommt er endlich wieder zu Wort? Weil wenn er was sagt, dann redet der Tacheles. Ne? Der verliert nicht unnötig Worte und so. Und er hat auch keine Angst vor jemandem. Und er versucht immer, die Kompromisse zu finden. Und wenn die Leute nicht wollen, selber schuld. Ne? Quasi sein Gegenüber bleibt eigentlich immer nur die Option des Verlierens. Und er gibt ihnen quasi die Möglichkeit, diese zu wählen oder nicht. Ja. Und das fand ich so geil.
Ja, diese Kurzgeschichte hat noch eine sehr weitreichende Auswirkung. Diese Geschichte ist vermutlich die wahrscheinlich wichtigste Kurzgeschichte in diesem Buch. Ne, da hat er dieses Recht der Überraschung ausgesprochen. Was sagt es nochmal? Man soll, er verlangt das von der Person, dass sie nicht erwartet, wenn sie nach Hause kommt oder so. Irgendwie sowas. Und das wird noch eine Rolle spielen, Martin. Also diese Geschichte ist noch wichtig. Ja.
Und einen hatte ich noch, und zwar die letzte Geschichte ist da die Geschichte, da geht's dann wieder ein bisschen in die Vergangenheit. Da hat er übrigens so einen Zaubererkumpel, mit dem er rumhängt, und das ist so ein bisschen so ein, ich habe mir ihn mit so rundem Bauch vorgestellt, so einer, der nimmt das Leben nicht ernst, so ein Genießerfreund hat er.
Das ist das genau. Das ist ein Rittersporn, oder?
Ja, genau, so das genaue
Gegenteil. Das ist ein Bade, kein Zauberer.
Ah, Entschuldigung, ein Bade, so das genaue Gegenteil vom, ja, Geralt, ne, extrovertiert und, oh, die Ladies und, lecker Wein und, ah, das Leben musst du genießen, Geralt, und bla, bla, ne. Und die hängen da zusammen rum und man merkt, in der Vergangenheit hatte er wohl der Geralt, ich will immer Roland sagen, der Geralt halt, ich will es nicht Freundin nennen, aber halt, er hatte eine Partnerin, irgendwas war, irgendeine Liebesbeziehung war da. Und da lernen wir in dieser Geschichte eben diese Frau kennen, weil die der... Jennifer,
ja. Die Jennifer.
Genau. Ich glaube, der Bade wird entführt, wird er krank? Ich glaube, der wird krank. Irgendjemand wird krank und dann muss die eben zu Hilfe geholt werden.
Das ist mit dem Djinn, ja.
Genau, genau. Und dann, ich will jetzt nicht die ganze Story erzählen, auf jeden Fall kommt dann eine Gefahr und die Yennefer kämpft gegen die und der Geralt dann auch und dann, ja, merkt man so ein bisschen, oh, da knistert es zwischen denen, die kommen zusammen und ich weiß nicht warum. Das hatte ultra was von Sherlock Holmes und der Irene Adler, weil du da zwei Alphas hast, die so ein bisschen gegeneinander antreten. Und da hatte ich diese Parallele da und dachte mir so, ah ja, ja, keine Ahnung, ob sie sich davon beeinflussen hat oder ob das nur Zufall ist, aber ich hatte diese zwei Figuren beim Lesen dieser Geschichte im Kopf und das war mir durch sofort sympathisch und ich fand sie cool und die finde ich sowieso cool und ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, ob das dann YouTube oder TikTok schneidet, aber die kämpfen gegen sich und gegen diesen Djinn. Und es hat sich so gelesen, dass ich mir dachte, so, habt ihr gerade Sex oder kämpft ihr? Was ist das? Da wurde so ultra zwischen den Zeilen, finde ich, geflirtet. Also es hatte so ein Feuer, so eine Spannung, dass eigentlich will sie nicht, dass er versucht, sie aufzuhalten, er will sie aufhalten und ständig waren sie im Clinch und haben gerungen und ich dachte so, was passiert hier eigentlich, ne, so, das fand ich richtig, das war Feuer, das war geil, ja.
Das kriegst du später schon auch, also gerade Rittersporn ist eine wichtige Figur, weil es eben ein Freund von ihm ist und weil er halt so komplett anders ist als der Geralt. Und die Yennefer ist natürlich später auch noch wichtig. Und das wird dann alles auch so, du wirst da so ein bisschen eingeführt. Und dann in der großen Geschichte hat das dann alles Zusammenhang. Da kommen auch noch weitere Hexen dazu. Die Triss zum Beispiel, die spielt noch eine wichtige Rolle. Oder der Hexenzirkel generell. Es kommen noch die Könige dazu. Der hat doch in dieser einen Geschichte, wo er die Striga jagt, den König Foltest. So, ne, diese Könige des Nordens kommen noch hinzu und das bekommt alles noch eine größere Geschichte, weil dann Nilfgaard noch in die nördlichen Königreiche einfällt und so. Das wird alles noch viel, viel größer. Das ist witzig, das zu sehen, wie du das aufgefasst hast, mit dem Wissen, was ich schon habe, weil es halt noch größer ist und mehr ist. Was mir besonders gut gefallen hat an Witcher und was mich auch beeinflusst hat, sind zwei Sachen. Zum einen, es ist, weißt du noch, von wem die Übersetzung war, die du gelesen hast?
Boah, keine Ahnung.
Weil diese Übersetzung, die ich habe, und ich weiß nicht, ob es da vielleicht eine neue gibt, die ist so, dieser Stil vom Hexer, der ist so ein bisschen getragen, weil halt Fantasy, aber gleichzeitig auch so, wird er einfach manchmal völlig reinbeleidigt. Da wird es dann halt so, das schwingt so zwischen hochtrabend und unflätig hin und her. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil das sehr gut zusammengeht. Und das habe ich mir auch so ein bisschen zu eigen gemacht. Und was der Sapkowski auch wahnsinnig gut kann, sind Dialoge. Und zwar dieses Dialog-Ping-Pong. Da gab es eine Stelle, wo der Geralt mit dem König Foltest redet, weil sich die Tochter von dem Foltest in die Strieger verwandelt hat. Da hast du zwei Seiten, kaum irgendwelche Beschreibungen, wo die stehen oder was die machen. Da geht's nur Dialog, 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 Dialog. Und es funktioniert aber so gut, weil dieses Hochtraben so interessant zu lesen ist und weil die sich immer gegenseitig nichts geben. Also der Dialog geht immer weiter. Und die Dialoge lesen sich von dem so gut, das macht richtig Spaß.
Das ist mir nämlich auch aufgefallen, auch als er bei diesem Monster da im Haus sitzt und die miteinander quatschen. Finde ich richtig geil. Das ist zu mindestens 70% Dialog, dieses Buch.
Ja, und das funktioniert aber gut, weil du dann auch ein Gefühl für den Geralt kriegst. Und der hat, wie du schon gesagt hast, der bietet den Leuten immer Kompromisse an. Und wenn sie die nicht einnehmen, ist halt ihr Pech. Und ich habe mir hier, es gibt einen Spruch von Geralt, den habe ich damals gelesen, den habe ich so unendlich gefeiert. Der war tatsächlich aus dem Buch. Ich lese jetzt keine längere Passage vor, vielleicht jetzt so eine halbe Seite, wo zum Schluss dieser in Anführungszeichen One-Liner kommt. Das sind eigentlich zwei Sätze, aber ich sage jetzt mal, es ist ein One-Liner. Den habe ich so unendlich rausgefeiert. Und zwar geht es darum, da ist der Geralt zwischen den Kurzgeschichten in so einem Kloster mit der Schwester Nenneke, mit so einer Nonne. Und da tauchen dann zwei Ritter auf. Ich weiß, kann jetzt nicht mehr genau sagen.
Ich weiß, das kommt. Ja.
Und die sprechen halt mit ihm. Und ich lese das jetzt mal vor. Also hör, Rotznase, unterbrach ihn Geralt mit einem bösartigen Lächeln. Halt deine vorwitzige Zunge im Zaum, du sprichst mit einer Frau, der Ehrerbietung gebührt. Erst recht von einem Ritter der Weißen Rose. Um das zu werden, braucht man neuerdings freilich nur 1000 Novigrader Kronen in den Schatz des Kapitels zu zahlen, und so wimmelt es im Orden vor Söhnen von Wucherern und Schneidern, aber ein Rest von Sitte sollte bei euch noch herrschen. Oder irre ich mich? Tails erbleichte und griff sich an die Hüfte. Herr Fallwick, sagte Geralt noch immer lächelnd, wenn er das Schwert zieht, nehme ich es ihm weg und ziehe dem Hosenscheißer die flache Klinge über den Arsch und dann schmeiße ich ihn durch die Türfüllung. Das ist einfach, da sitzt vor Ritter und er liest dem anderen die Leviten und sagt, ey, euer Orden ist nichts wert, und der andere legt nur die Hand ans Schwert und er sagt zu seinem Ritterkollegen, ey, wenn er den jetzt zieht, dann vermöbel ich den.
Ja, das fand ich auch so geil, und auch immer so mit dieser Höflichkeit zwischen den Beleidigungen. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob es... Es kann sein, dass es neu übersetzt ist, weil ich hab's nicht eins zu eins so im Kopf, wie es da stand. Aber ich weiß noch, dass er eben mit diesem anderen kam, und dann haben die beiden da Ansagen gemacht, und dann kam erstmal der Geralt, hat das zugehört, und dann liest er ihm die Leviten, und das hat so einen Spaß gemacht, du. Yeah. Ja. Deswegen weiß ich, warum du es quasi gemerkt hast. Und da gibt's mehrere solche Passagen. Ja. Und es ist einfach schön.
Das ist so, der Geralt ist ein sehr reaktiver Charakter, was normalerweise so ein bisschen in Anführungszeichen problematisch ist, weil passive Hauptfiguren eigentlich nie gut sind, weil sie die Geschichte nicht vorantreiben. Aber der ist so gut, wenn er so reaktiv ist, weil wenn er was macht, dann hat das Hand und Fuß. Und deswegen funktioniert er in den Spielen auch so gut, gerade in Witcher 3, wo du halt erstmal hinkommst als Geralt, musst du erstmal die Probleme der Leute anhören, und dann, wenn du alles weißt, triffst du halt eine Entscheidung. Und das macht auch Spaß, das zu spielen. Das funktioniert wahnsinnig gut. Man kann den wahnsinnig gut als Hauptfigur spielen. Also wenn ihr Witcher 3 noch nicht gespielt habt, unbedingt spielen. Macht richtig, richtig Bock.
Habe ich mir schon überlegt, das jetzt nebenbei, ob ich mir das auf Steam Deck dann endlich hole.
Das gibt's manchmal für einen Fünfer oder so, wo ich mir denke...
Immer wieder gibt es das im Angebot. Das ist voll verrückt. Ja. Ich glaube, ich habe noch kein Spiel so oft in meinem Leben im Angebot gesehen, auch im PlayStation Store, im Angebot für einen Fünfer. Immer wieder.
Das ist super gut. Auch die DLCs sind richtig, weil die beiden DLCs so eigene kleine Geschichten sind. Die sind wie eigene kleine Spiele, wo du noch mehr Geralt bekommst. Das ist, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, für einen Fünfer, ich würde dafür 300 Euro zahlen, weil das einfach so gut ist, weil es auch so reichhaltig ist. Ne? Viel Geschichte, viel Dialog, alles schön vertont in Deutsch. Also unbedingt dieses Spiel spielen. Witcher 3 ist wirklich so gut wie sein Ruf.
Wie gut ist unser Ruf in Sachen Rezis? Also wenn ihr das Buch kennt, wenn ihr die Witcher-Sachen kennt, haut uns in die Kommentare, wie findet ihr es? Wie findet ihr meinen Roland-Vergleich? Sagt ihr, das passt gar nicht? Figur XY passt viel besser. Immer her damit. Ansonsten freuen wir uns über Bewertungen, Sterne auf Spotify, Daumen hoch auf YouTube und wo es uns überall gibt. Und natürlich nicht vergessen, auf Instagram zu folgen. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, außer Tschüss zu sagen.
Ciao, Kakao.
Tschüss.